Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Komplize oder Dienstleister?
Komplize.
Dresden oder Köln?
Mittlerweile Dresden.
Und ist das Glas bei dir halb voll oder halb leer?
Immer halb voll.
Peter Kulka war Architekt, Hochschullehrer, Provokateur und ein Mann mit Haltung. Nach seinem Tod im Februar 2024 führt Katrin Leers-Kulka, seine langjährige Kollegin, Vertraute und Adoptivtochter, das Büro in seinem Sinne und auf ihre Weise weiter. Wir waren einmal wie Bonnie und Clyde oder wie Pat und Patachon, pflegte Peter Kulka oft zu sagen. Höchste Zeit für uns, mit Katrin Leers-Kulka über ihre ungewöhnliche Entscheidung zu sprechen, aus einer beruflichen Beziehung eine familiäre Verantwortung zu machen, über die große Herausforderung, ein architektonisches Erbe fortzuführen und über die Projekte, in denen Kulkas und ihre gemeinsame Handschrift sichtbar wird, zum Beispiel im gemeinsam gebauten Wohnhaus in Dresden. Wie in der Nachfolge Altes bewahrt und Neues geschaffen werden kann, darüber sprechen wir, Diane Slavic und Dr. Uwe Bresan, heute mit Katrin Leers-Kulka in unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Talks Podcast. Liebe Katrin, schön, dass du bei uns bist und dir die Zeit für uns nimmst.
Liebe Diane, lieber Uwe, ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns auch auf diesem Wege wiederhören und ich freue mich auf eure Fragen, auf die Themen und ja, lasst uns starten.
Vor etwas mehr als einem Jahr ist der Architekt Peter Kulka verstorben. Seitdem führst du das Büro, dessen Büroleiterin du schon lange warst, nun alleine. Aber nicht nur das. 2019, also vor 5, 6 Jahren, hat Peter Kulka dich auch adoptiert. Ein ungewöhnlicher Schritt, wie wir finden, so eine Büroübergabe mit Familienanschluss. Wie kam es dazu?
Also grundsätzlich kann man sagen, das kann man nicht planen. Das hat weder Peter Kulka geplant, noch habe ich es geplant. Ich habe mich bei ihm als Studentin beworben im Büro, das war 2001. Und dachte, ja, guckst du mal, schaust du mal, was dich dort erwartet. Aber dass das im Prinzip so eine Geschichte, so einen Lauf nimmt, das kann keiner planen. Und Kulka hat immer zu mir gesagt, Katrin, ich habe dich gar nicht gesucht, aber gefunden. Und so kann man eigentlich das beschreiben, dass das Ganze ein Weg war. Ja, als ich dann, wie gesagt, als Studentin im Büro angefangen habe, musste ich mich natürlich erstmal orientieren. Das war ein großer Name. Ich hatte ihn beim Vortrag in der Uni gehört. Und der hat mir schon imponiert, dieser Mann. Und über die Zeit haben wir dann ein sehr persönliches Verhältnis entwickelt, weil ich viel so seine ganzen Reden mit ihm geschrieben habe, seine Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe. Und wir angefangen haben, sehr viel miteinander zu reisen. Also gerade diese Pendelei zwischen Köln und Dresden über das Projekt in Potsdam, was sehr lange ging, so dass wir sehr, sehr viel Zeit auf Reisen miteinander hatten. Und da lernt man sich anders kennen. Und ich glaube, dass tatsächlich so diese Entscheidung in ihm bereits im Jahr 2007, 2008 gereift ist, dass er sich vorstellen kann, dass ich da in irgendeiner Art und Weise eine besondere Rolle spielen werde. Denn damals war ich schwanger, habe meine Tochter bekommen und sein Lebenspartner hatte zu mir gesagt, ja Katrin, wenn du dann wiederkommst, nimm dir nicht zu viel Zeit, Peter hat noch mehr vor mit dir. Ohne zu wissen, was, wie, ob man darauf aufbauen kann. Aber im Nachhinein war das eigentlich schon so dieser Fingerzeig, ohne dass ich das damals direkt gewusst habe. Naja, und als ich dann mit kleinem Kind trotzdem wieder ins Büro eingestiegen bin, hat es mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir haben natürlich die Projekte fortgeführt. Mein erstes Projekt war das Hygienemuseum, es war dann abgeschlossen. Und ich bin immer mehr so in diese Rolle reingeschlüpft, auch so seine Vertraute zu werden und ihn in schwierigen, kniffligen Projektfragen zu unterstützen und den Rücken zu stärken. Und über diesen Austausch und diese Zweisamkeit ist ein persönliches Verhältnis entstanden, was natürlich nichts mit einer Art von Liebesbeziehung zueinander zu tun hat, sondern er hatte seinen Lebenspartner, ich hatte meine Familie. Aber es war eine gewisse Zuneigung da und ein Vertrauen. Und das ist immer weiter gewachsen. Ja, und hat dann Formen angenommen, dass wir am Ende ein Haus zusammengebaut haben und er mich zum Schluss adoptiert hatte.
Wie läuft das dann eigentlich? Also fragt man da, willst du mein Vater werden oder andersherum. Willst du meine Tochter werden? Ja?
Tatsächlich andersherum. Also wir haben auch erst das Haus gebaut. In der Zeit, wo ich in Elternzeit war, habe ich damals das Grundstück gekauft und habe ihm das erzählt. Du, ich habe ein Grundstück gekauft. Und da hat er gesagt, wenn ich jung wäre, dort würde ich auch bauen an der Stelle. Dann wuchs das bei ihm. Was wollte er damit machen? Ich sage, keine Ahnung, das wissen wir heute noch nicht. Kein Geld, mal gucken. Naja, und dann kam die Idee, kann ich mich nicht einkaufen in das Projekt? Er wollte eigentlich nicht eine Stadtwohnung in Dresden kaufen. Und dann haben wir zusammen immer weiter geplant, gemacht. In jeder Mittagspause wurde auf der Serviette im Restaurant skizziert, wie das wohl aussehen könnte. Ja, und zum Schluss wurde es ein Zweifamilienhaus oder ein turmartiges Gebäude mit zwei Einfamilienhäusern übereinander. So kann man es vielleicht auch beschreiben. Und wir haben das zusammen realisiert. Und ich glaube, vielleicht war das auch noch so ein Stück dieses Prüfen auf Herz und Nieren, denn das überlegt man sich ja schon gut. Man überlegt sich gut, ob man mit seinen Eltern zusammenzieht, aber man überlegt sich noch besser, ob man mit seinem Chef zusammenziehen möchte. Ja, das haben wir überlegt und gemacht. Natürlich weiß man nicht, wie das ausgeht, aber es ist gut ausgegangen und wir haben das als großes Glück empfunden. Auch diese Nähe zu haben und trotzdem Distanz. Wir haben ja nicht uns gegenseitig in der Küche besucht, sondern wir hatten unser Atelier unten und das war unser Rückzugsraum. Und dort hat er mich dann, nachdem das Haus fertig war, vielleicht so 1-2 Jahre später, irgendwann gefragt, Katrin, ich habe mir überlegt, ich möchte dich adoptieren. Ja, und so kam das dann, ob ich mir das vorstellen kann.
Und dann hast du erstmal lange überlegt, jemanden fragen müssen, wie geht man damit um, wenn der Chef einen gleich noch adoptieren möchte?
Ich sag mal so, über die Geschichte, die über die Jahre gewachsen ist, war es fast ein logischer Schritt. Dennoch werde ich diesen Moment nicht vergessen, weil der war was sehr Besonderes. Und es ist nicht so, dass ich sofort gesagt habe, ja, 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 sondern dass man natürlich schon so ein Stück, obwohl man es vielleicht erwartet oder hat kommen sehen, trotzdem natürlich in einer gewissen Art auch dankbar ist und überlegt auch in dem Moment. Ja, also ich habe ihm dann gesagt, dass das für mich eine große Ehre ist und dass ich mir das vorstellen kann und dass ich das aber trotzdem erstmal sacken lassen muss.
Vor allem, du hast noch eigene Eltern und du hast ja auch eine Familie.
Ja, genau. Und das war überhaupt gar kein Problem, wenn man das vielleicht so denkt, oh Gott, was sagen die eigenen Eltern dazu? Überhaupt nicht. Peter Kulke hat auch tatsächlich meinen Papa irgendwann gefragt bei uns im Hofgarten, ob meine Eltern was dagegen hätten. Und meine Eltern haben überhaupt nichts dagegen gehabt oder bis heute nicht. Sie haben immer gesagt, das ist ein Abbild dessen, wie wir miteinander sind. Und von daher weiß ich, dass das sehr wohlwollend auch von meinen leiblichen Eltern ist. Und ja, irgendwann haben wir dann den Prozess angestoßen, haben uns erkundigt, wie geht es überhaupt? Ja, das ist ja nichts Alltägliches. Keiner weiß, wie das eigentlich geht. Was muss ich jetzt tun, wenn man das vorhat? Ja, und dann muss man Berichte schreiben und nachweisen, dass man ein familienähnliches Verhältnis zueinander hat. Das konnten wir natürlich dadurch, dass wir in einem Haus lebten, zusammen gearbeitet haben, viel gereist sind zusammen, war das relativ einfach. Aber bis zu dem Tag, bis zu dieser Gerichtsverhandlung, wo wir zwei dann vor Gericht saßen und auf Herz und Nieren geprüft worden sind, ob wir das wirklich tatsächlich ernst meinen und beide es immer noch ernst gemeint haben, war das ein sehr, sehr schönes, vertrauensvolles Erlebnis. Und ich bin sehr dankbar darüber.
Du sprichst von eurem Verhältnis, wie vorhin schon kurz genannt, eben das von Bonnie und Clyde. Man geht durch dick und dünn gemeinsam. War das ein langsamer Prozess oder habt ihr schnell gemerkt, dass ihr eigentlich seelenverwandt seid?
Gemerkt haben wir das, glaube ich, sehr früh. Wir sind uns in vielen Dingen ähnlich gewesen, was das Denken angeht. Was das Gefühl angeht, Kulka war ein sehr gefühliger Mensch und da tickten wir sehr ähnlich und haben uns wahnsinnig gut unterhalten können über die Architektur hinaus. Natürlich war es mein Lehrmeister, das muss ich einfach so sagen und ich bin über 20 Jahre an seiner Seite gegangen. Von daher, was die Architektur angeht, war das mein Lehrmeister. Was das Leben anging, haben wir uns, glaube ich, gegenseitig befruchtet.
In der Vorbereitung bin ich auch über eine ganz schöne Stelle von Peter Kulka gestolpert, wo er über dich spricht. Frau Leers, also Katrin, kenne ich seit vielen Jahren. Ich vertraue ihr. Sie ist in ihrer Arbeit sehr akribisch. Zugleich kann ich mit ihr wunderbar über den Machismo, das männliche Machtgehabe in unserer Branche sprechen. Sie als Frau und ich als schwuler Mann haben dafür wahrscheinlich eine ähnliche Wahrnehmung und wir können uns immer wieder köstlich darüber amüsieren. Erzähl uns mehr noch vom privaten Peter Kulka, wie ihr da euch über die Branche amüsiert habt.
Also was er da gesagt hat, das trifft es. Wir hatten schwierige Termine. Bis heute, würde ich sagen, war unser gemeinsam schwierigstes Projekt der Landtag in Potsdam, der Brandenburgische Landtag. Da hat er auch mal gesagt, also Katrin, wenn du nicht wärst, ich hätte lange aufgehört und das hingeschmissen. Aber wir haben uns nach schwierigen Terminen dann halt auch über gewisse Dinge, die wir uns rausgepickt haben, haben wir uns dann auch einfach amüsiert. Ja, das war dann so diese Umkehr, denn amüsieren und über etwas lachen ist angenehmer, als sich nur aufzuregen. Und wir wissen ja alle, wie wir hier sitzen, er konnte sich wunderbar aufregen. Aber wenn man dann so ein bisschen die Kurve gekriegt hat, war doch das Lachen sehr viel befreiender oftmals als das sich aufregen. Und ich glaube, das hat er sehr geschätzt. Wir saßen manchmal wie alberne Kinder im Zug, übermüdet, unterzuckert. Und irgendwann, keine Ahnung, der Flieger fiel aus oder der Zug hatte Verspätung. Und dann kommt man in so einen Modus, wo man auch so diesen Blick auf die Architekturwelt hat und es immer noch wichtig ist. Und trotzdem ist der Blick von außen und mal von oben drauf geguckt, ist es dann vielleicht doch gar nicht so wichtig.
Du hast es vorhin schon ganz kurz angedeutet. Ihr habt von 2012 bis 2015 euer gemeinsames Wohn- und Atelierhaus Kulka Pütz-Leers mitten in der Bronx von Dresden gebaut. Also über die Bronx musst du uns noch ein bisschen was erzählen. Und in den Medien ist er der Initiator. In der Wahrheit, wie du gerade schon gesagt hast, hattest du jedoch das Grundstück gefunden und klargemacht, was, wie schon erwähnt, lange vor der Adoption passiert ist. Wie ist bzw. war euer Commitment zueinander während des Prozesses?
Das hat sich natürlich auch entwickelt, muss man sagen. Wie ich eben schon erwähnt habe, kam ursprünglich die Idee, ob er sich einkaufen könnte, ergänzend zu seiner Wohnung in Berlin und in Köln, die er damals hatte, wollte er in Dresden auch eine kleine Stadtwohnung haben, zu seinem Landhaus, was er noch hatte. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und als wir dann über diese Serviettenkritzelei immer mehr zu dem eigentlichen Entwurf kamen und es ein reines Stadthaus wurde, hat er irgendwann gesagt, naja, Katrin, du hast ja das Grundstück gehabt und dir gehört das ja, dann kannst du auch oben hinziehen. Und das war so immer klar. Er würde sich dann sozusagen dem unterordnen und ich habe oben gewohnt mit meiner Familie und der Terrasse und er hat unten über zwei Etagen gewohnt. Und ganz unten hatten wir diesen sogenannten ZBV-Raum zur besonderen Verfügung, was unser kleines Atelier war und unser gemeinsames Reich, wo wir ganz viel uns ausgetauscht haben, wo wir Bauherren empfangen haben. Was so unser gemeinsamer Ort war in dem Haus.
Wie kam denn der Entschluss, sich in der Bronx von Dresden ein Grundstück zu kaufen?
Naja, aus der Sicht einer jungen Familie, als das Grundstück gekauft worden ist, natürlich erstmal der Moment, dass es bezahlbar war.
Ja.
Das, so ehrlich muss man sein, 300 Quadratmeter Innenstadtlage. Zu der Zeit waren nur in der damals noch schlechten Friedrichstadt zu haben. Wir waren uns aber sicher, dass das Gebiet sich entwickelt. Es hat Flair, es ist innenstadtnah, es hat eine wahnsinnig gute Anbindung und es war klar, dass dort eine städtebauliche Entwicklung stattfindet und wir wollten da mitten rein, wir wollten mitten in die Stadt. Und das ist wirklich so am Puls der Zeit, die Straßenbahn verkehren im Minutentakt, die ICE fährt auf Augenhöhe am Wohnzimmer vorbei und solche Dinge. Die haben alle einen ganz besonderen Charme, was uns total gereizt hat.
Und ihr habt es bis heute nicht bereut, ne?
Überhaupt nicht.
Wir können ja ehrlich sein, wir waren nach den letzten jungen Architekturgesprächen mal vor Ort und haben uns von Katrin durch das Haus führen lassen. Ganz so Bronx ist es da jetzt nicht mehr heutzutage. Es hat sich entwickelt, das Viertel. Du kannst aber auch gern noch etwas sagen, was ihr heute mit der Wohnung von Peter Kulka macht.
Die Wohnung von Peter Kulka ist natürlich die reine Architekturlehre. Er hat dort zu zweit gelebt. Er hat immer gesagt, ich habe meinen Mönchen in Meschede das Wohnen im Beton verordnet. Ich möchte es selber auch erleben und hat seine Wohnung tatsächlich im reinen Sichtbeton realisiert, sehr skulptural. Und diese Wohnung ist an sich reine Architekturlehre. Oben drüber, unsere Familienwohnung ist, ich sage immer flapsig, sozialer Wohnungsbau. Ganz ja. So würde ich es jetzt vielleicht auch nicht übersetzen. Aber es hat natürlich eine andere Haltung. Und man muss auch sagen, wir hatten zwei verschiedene Geldbeutel zu der Zeit. Er hatte sein Haus in Köln verkauft und hat es sozusagen aus der Tasche zahlen können. Und ich habe mich über beide Ohren verschuldet. Dennoch haben wir es realisiert und wichtig war uns, dass es von außen diese Einheit ergibt. Und innen ist ein starkes Grundgerüst da. Auch unsere Wohnung kann man umbauen und den Lebensmodis anpassen. Aber es ist zu der Zeit auf die Lebensbedürfnisse gebaut worden. Und von daher innen unterschiedlich. Die Wohnung von Peter Kulka ist für mich wirklich was ganz Besonderes. Und ich habe ihm zu Lebzeiten versprochen, dass ich die auch so dem Grunde nach erhalten werde. Das heißt, was macht man denn mit so einer Wohnung? Die ist komplett eingerichtet. Die kann man nicht vermieten. Da kann kein Mieter kommen und sagen, ihr müsst erstmal Tapete an die Wände. Das funktioniert nicht. Also war die Überlegung, was macht man damit? Man hätte ein Büro reinmachen können, man hätte unser Büro vielleicht ins Haus mitnehmen können, wäre aber zu klein gewesen tatsächlich und es wäre auch nicht mehr diese Trennung zwischen Wohnen und Arbeit gewesen, was ich immer ganz angenehm finde, auch wenn die Wege schön sind, wenn sie kurz sind, aber es ist schön, wenn es eine gewisse Trennung gibt. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, dass wir die Wohnung temporär vermieten. Also sie ist tatsächlich so weiterhin eingerichtet mit seiner Bibliothek. Das habe ich alles sortiert und so hergerichtet oder gelassen, auch belassen, dass man sie zeitweise mieten kann und in diese architektonische Welt eintauchen kann.
Wir haben für uns beschlossen, wenn wir das nächste Mal vor Ort sind, würden wir das in jedem Falle wahrnehmen.
Sehr gern. Ich stelle schon mal eine Flasche Wein kalt.
Du verwaltest die Wohnung, du verwaltest auch die Erinnerungen an Peter Kulka.
Ja.
Und du bist letztlich auch durch die Adoption zu seiner Urheberrechtsinhaberin geworden.
Richtig.
Was ja in der Architektur immer wieder mal ein großes Thema ist. Hat sich denn eigentlich auch im Büroalltag etwas verändert nach der Adoption? Lag da plötzlich mehr Gewicht auf dem, was du gesagt hast? Oder war das für die Kollegen, die er im Büro hat und die Kolleginnen, eigentlich auch schon immer klar, du sprichst eigentlich auch für ihn?
Das ist so meine Wahrnehmung, dass sich das jetzt nicht durch die Adoption verändert hat. Wir sind offen damit umgegangen, aber es war jetzt nicht der Fokus im Büro, dass ich jetzt die Adoptivtochter geworden bin, sondern ich war vorher schon seine Büropartnerin und seine Vertraute und er wusste, er kann sich 100% auf mich verlassen und im Büro wusste man das auch, dass man sich 100% auf mich verlassen kann. Von daher gab es da keinen Unterschied, dass das eher die Nachwelt angeht und wie man mit dem Erbe umgeht. Das hat natürlich was verändert. Er hat lange überlegt, wie geht er damit um, was passiert mal später mit seinen Bauten, wenn er nicht mehr ist. Und das hat ihn wirklich umgetrieben und von daher war das sein Lösungsvorschlag dafür, denn Urheberrecht kann man nur in der Familie vererben und er hatte keine leiblichen Kinder. Und von daher hat er das in meine Hände gelegt. Und ich habe ihm das versprochen und ich werde das nach bestem Wissen und Gewissen wahrnehmen, mich gut darum kümmern und ein Auge drauf haben, was mit seinen Bauten passiert. Es sind über 50 Jahre Architekturgeschichte. Und da muss man einfach sagen, das ist sehr viel wert. Das ist sehr viel noch Analoges, was es in den Archiven gibt. Wir haben das jetzt alles sortiert. Ich bin noch dabei, das zu digitalisieren. Und ich möchte das auch gern für die Nachwelt irgendwann öffentlich machen. In welcher Art und Weise, das weiß ich heute noch nicht. Aber es ist ein Bewahren und es ist auch ein Riesenfundus.
Peter Kulka, wie viele vielleicht wissen, sofern sie ihn kennen, war ein Charakterkopf. Immer streitbar, immer um sein Auftreten und seine Wirkung bewusst. Wie viel Kulka steckt denn inzwischen in dir?
Ich glaube schon, in mir steckt auch Kulka. Wer mich kennt, hat immer so das Gefühl, ja, es ist die Ausgeglichene, die Vermittelnde, die Lösungsorientierte. Das bin ich auch. Aber ich habe einen ganz klaren Gedanken und eine klare Haltung. Und ich habe immer ein Ziel vor Augen. Und für dieses Ziel tue ich sehr viel. Und deswegen würde ich sagen, das sind diese Momente, wo wirklich da auch der Kulka sehr stark rübergeschwappt ist. Und das, wo ich mir das zu eigen gemacht habe, diese Zielstrebigkeit und diese Suche nach der besten Lösung. Und wenn die Lösung da ist, immer noch mal hinterfragen, ist es wirklich die beste Lösung, die man schon sich erarbeitet hat, die man präsentiert hat? Oder gibt es noch einen besseren Weg? Und das ist das, wo ich merke, auch hier im Büro, dass ich da bestimmt auch manchmal anstrengend bin, weil ich sehr, sehr pingelig bin und ich das überhaupt nicht leiden kann, wenn irgendwas einfach nur fertig gemacht ist, damit es raus kann. Das ist nicht meine Haltung, sondern immer die Suche nach dem Besten, nach der besten Lösung. Und wenn es eine Extrameile bedeutet, dann wird die Extrameile gegangen.
So ein Büro dann weiterzuführen, kann ja Fluch und Segen zugleich sein. Du bekommst ein Büro mit einem Namen, auch quasi mit einem Övre im Hintergrund. Aber wäre es vielleicht auch manchmal einfacher gewesen, wenn man neu angefangen hätte, also ohne Namensschild, aber dann auch ohne dieses Erbe im Hintergrund?
Nein, das war keine Option für mich. Für mich ist es tatsächlich dieser Weg, der sich richtig anfühlt, wo ich mich wohlfühle und wo ich der Meinung bin, dass ich was bewirken kann. Und deswegen bin ich da auch stolz drauf und mache es jeden Tag gern. Es ist keine Last für mich. Viele sagen, ja, ist es nicht Fluch und Segen zugleich? Für mich ist es ein Segen und eine Freude und eine Aufgabe. Aber eine Aufgabe ist nicht unbedingt ein Fluch oder eine Last, sondern es ist eine Aufgabe, die zu bewältigen ist. Und das ist meine Aufgabe, die ich angenommen habe und ich mache sie leidenschaftlich gern.
Wir sprechen jetzt eigentlich auch schon wieder die ganze Zeit über Peter, der nicht mehr da ist. Und eigentlich bist du jetzt da die führende Frau am Kopf dieses Büros. Nervt es manchmal, dass wir da immer noch über Peter, also über deinen Vater sprechen?
Überhaupt nicht. Der ist ja nach wie vor Teil des Büros. Auch wenn er nicht mehr da ist und viele fragen mich, naja, wie machst denn du das jetzt? Früher habt ihr alle Entscheidungen zusammengetroffen und euch viel ausgetauscht und darüber gesprochen. Und dann haben wir uns entschieden, wie wir uns ja positionieren oder was wir nach draußen geben. Seit er nicht mehr da ist, rede ich mehr mit mir selbst, merke ich. Ich merke halt, dass ich mich mehr mit mir selbst auseinandersetze und auch Zwiegespräche führe. Aber die Entscheidungen sind sehr leicht zu treffen. Also das ist überhaupt nicht schwer. Das zum Beispiel hätte ich mir viel schwieriger vorgestellt. Dass man da zu Entscheidungen kommt, dass man sich traut zu entscheiden, das empfinde ich überhaupt nicht als Problem.
Jetzt die Frage, wohin wird sich denn die Peter Kulka Architektur entwickeln? Ohne Peter und mit Katrin? Wo möchtest du gerne hin? Was interessiert dich?
Nach über 20 Jahren in der Architektur habe ich ja meine Haltung schon gefunden. Ich bin ja jetzt nicht auf der Suche nach meiner eigenen Haltung, sondern es ist ein Fortführen und das ist ein logisches Fortführen. Von daher habe ich keine Vision, wo ich hin möchte, sondern mein Ziel ist es, dieses Büro mit dem Namen gut weiterzuführen. Mit einer Qualität, wo die Leute gerne arbeiten, wo sie gerne mit mir zusammenarbeiten und wo ich aber auch weiterhin ein gutes Verhältnis zu den Bauherren habe und wo am Ende gute Ergebnisse rauskommen. Und die Leute zufrieden sind, dass wir gemeinsam die Projekte realisiert haben. Das ist eigentlich mein Ziel. Dafür muss ich gar nicht nach irgendwas anderem streben, als es schon ist, sondern es ist ein Weitermachen. Ich habe auch eine sehr klare Architektursprache, sonst könnte ich auch nicht in so einem Haus leben. Das habe ich ja nicht Peter Kulka zuliebe gemacht, sondern das ist das, was ich unter Architektur verstehe, was ich liebe, wo ich mich drin wohlfühle und bin auch ein kleiner Monk, was Linienführungen angeht, was Symmetrien angeht, wo das alles in der Flucht stehen muss und solche Dinge. Also ich mag es, wenn noch so dieses Emotionale dazu kommt. Aber das war bei Kulka das Gleiche. Auch er hatte immer diese emotionale Komponente dazu. Und von daher ist das aus meiner Sicht nichts, was sich ändert. Ja, viele fragen immer so, oh, als Frau hat man es da nicht schwerer. Ich bin mittlerweile in einem Alter, da hat man es als Frau nicht mehr schwerer.
Reden wir doch nochmal über aktuelle Projekte, die ihr vorliegen habt. Ihr macht jetzt auch die Erweiterung des Landtags in Dresden. Ein Werk von Peter Kulka Architektur aus den späten 90er Jahren, das jetzt auch durch euer Büro wieder erweitert wird.
Richtig. Da sind wir mittlerweile ja auch schon im 7. Jahr, was die Planungszeit angeht. Und wir klopfen mal auf Holz und hoffen, dass wir nächstes Jahr tatsächlich mit dem Bauen anfangen. Es handelt sich um die Generalsanierung des Sächsischen Landtages und zwar nicht, weil er so bruchmäßig daherkommt, sondern weil die Technik komplett veraltet ist und um eine Erweiterung. Weil immer, wenn man denkt, dass Technik heute weniger Fläche bräuchte, dann ist man auf dem falschen Dampfer. Technik braucht immer mehr Fläche. Das bedeutet, dass wir den Sächsischen Landtag erweitern und das ist natürlich eine tolle Aufgabe. Wir freuen uns, dass wir das machen dürfen. Wir freuen uns aber auch, wie der Landtag die letzten 30 Jahre mit dem Gebäude umgegangen ist. Also es ist in einem sehr guten Zustand, wie es gepflegt worden ist. So, und jetzt muss man nochmal drüber arbeiten und aber das Gute bewahren. Das ist eigentlich die Aufgabe und eine zeitgenössische Komponente hinzusetzen. Da gab es ja schon viele Diskussionen in der Stadt. Wer Dresden kennt, weiß, dass gerne über Architektur auch diskutiert wird. Und es ist gelungen, auch in der Gestaltungskommission der Stadt Dresden das grüne Licht zu bekommen. Und das freut mich ungemein. Das war ein harter Weg, ein weiter Weg. Ja, und jetzt sitzen wir an der Ausführungsplanung und hoffen, dass wir nächstes Jahr anfangen zu bauen.
Wir drücken die Daumen.
Danke.
Nach 7 Jahren ist auch Wahnsinn.
Ja, also diese Prozesse werden ja tatsächlich immer länger, wenn man sich überlegt, dass der eigentliche Sächsische Landtag, als Kulka den vor über 30 Jahren realisiert hat, in 3 Jahren geplant und gebaut worden ist. Da können wir uns heute eine Scheibe von abschneiden. Wir reden über Fertigstellung wahrscheinlich 2037. Naja, es ist ein weiter Weg. Wir schauen da mal, wie wir da durchkommen. Aber ich bin optimistisch und freue mich tatsächlich, das fortführen zu können und dort diese zeitgenössische Komponente hinzuzusetzen. Und das sozusagen zu diesem eigentlichen Denkmal, was es gibt, dem Gebäude von Kulka vor 30 Jahren und dem jetzigen Gebäude, was dazukommt, ein Dreiklang, ein Ensemble entstehen kann, was hoffentlich für die Zukunft lang dort stehen wird.
Also wenn der Altbau ein Kulka ist und dann wird der Neubau auch ein bisschen ein leeres Kulka.
Genau, das ist das Ziel.
Zum Abschluss unserer Podcasts haben wir immer auch eine persönliche Frage. Wenn Kulka heute noch einmal einen Satz an dich richten könnte, was glaubst du, würde er sagen nach dem Jahr?
Ich wünsche mir, dass er stolz darauf ist, wie ich das Jahr gemacht habe ohne ihn. Und ich würde mir wünschen, dass er sagt, mach weiter so. Es ist in meinem Sinne.
Ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Nachmittag uns ein bisschen in deine Welt und in die Welt von Peter Kulka einzuführen, dass du uns mehr auch über dieses Übergabesystem in einem Büro erklärt hast, ist vielleicht Vorbild auch für andere. Und dann sagen wir herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge des Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.